ARD.
SWR Kultur. Essay.
Sie wurden mit Fleckfieber infiziert und mit Hepatitis-Viren, mit Tetanus- und Gasbrandbazillen, mit aeroben Mischkulturen. Dazu schnitt man ihnen eine 10 cm lange Wunde, zerquetschte den Muskel mit einer Klemme, erzeugte durch Adrenalineinspritzung eine anämische Randzone und versenkte das Infektionsmaterial, einen mit Bakterien getränkten Gasetupfer, worauf die Wunde wieder geschlossen wurde. Nicht selten wurden später noch Holz- und Glassplitter dazugepackt. Man schlug ihnen mit dem Hammer die Unterschenkelknochen in Stücke und reponierte sie dann mit Klammern. Man erzeugte künstliche Phlegmonen an ihnen, man begaste sie mit Lost und Phosgen, man sterilisierte sie durch Röntgenstrahlen mit anschließender Kastration oder durch Einspritzung von Silbernitrat in den Uterus. Man setzte sie in Unterdruckkammern, gab ihnen eine Woche lang nur Meerwasser gegen den Durst, unterkühlte sie in Wasser oder Freiluft, alles mit dem Risiko oder der direkten Absicht des terminalen Versuchs, riskiert und beabsichtigt mit Versuchsmaterial, das von zuständigen Sachbearbeitern zur Verfügung gestellt wurde. Es könnte bei der so bearbeiteten Sache von Tieren die Rede sein, jenem Versuchsmaterial nämlich, dem das alles heute gleich oder ähnlich in wissenschaftlichen Labors angetan wird, zu gleichen oder ähnlichen Zwecken. Es ist die Rede von Menschen, denen das angetan wurde, von Menschen, die es antaten, von Vergangenheit, von Geschichte, kurz von jenem speziellen Ausschnitt deutscher Geschichte, für den die verdrängende, in der Ausgrenzung ihrer Schuldanteile imponierend einfallsreiche Nachkriegsgesellschaft das Codewort Mengele gesetzt hat. Der Name steht für eine Vielheit von Namen wie von Erscheinungen. Er stellt eine Reduktion dar und es wäre aufschlussreich, dem Schicksal dieser Reduktion im öffentlichen Bewusstsein zu folgen, bis hin zu dem Endpunkt, an dem dieses nur noch die Sensationsneugier auf den Verbleib eines gruselnden Sadisten enthielt. Ganz fraglos vertritt dieser Sadist darin die von ihm vertretene Sache, und der Verbleib der Sache war gemeint, wonach der Person gefragt wurde. Die Versessenheit auf den Tod des Monstrums entstand auf der Basis einer Unruhe, die keinerlei Trauerarbeit gegenüber der Monstrosität selbst erkennen ließ, diese aber eben dadurch als eigentlichen Inhalt der personifizierenden Verdrängung bewies. Sie galt als Unruhe dem unbewusst erfahrenen Fortbestehen des monströsen Sadismus und dokumentierte es in der spekulierenden Ratlosigkeit, die der Präsentation der Todesbeweise folgte. Das Wunder war ersichtlich nicht geschehen, die Weltbedrohung mit jenem nicht ins Grab gesunken. Hatte er sie doch nicht mit seinen Personengrenzen umschlossen, sie doch nicht in Person definiert? In einer korrekten, leidlich ermessenden Geschichtserinnerung könnten und müssten ja neben dem seinigen durchaus auch andere Namen gegenwärtig sein, die von anderen Lagerärzten, Menschenversuchsmedizinern, Wissenschaftssadisten, Dr. Grawitz zum Beispiel, Dr. Rascher, Dr. Hoven, Professor Hirt, Professor Gebhardt, sie sind es nicht. Sie haben freilich ihre Epoche nicht oder nicht lange überlebt, aber als Repräsentanten einer vergangenen Geschichtssache hätten sie eben darum unvergessen bleiben können. Wurden sie vielleicht zwangsläufig vergessen, weil sie eben darum die Sache nicht repräsentieren konnten? Wurden sie vergessen, weil die Sache nicht vergangen war? Nun ist Sadismus im allgemeinen wie im tiefen psychologischen Verstand des Wortes ein unumstritten ontologisches Phänomen und geschichtsübergreifend. Das Hitlersche Reich, dessen Bedingungen ihn nur exemplarisch zum Durchbruch brachten und dann epidemisch bis in die untersten Chargen des Systems ausbreiteten, hat für den kollektiven Charakter Verformungen zur Folge gehabt, die mit dem Ende des Reichs nicht zu Ende sein konnten, so wenig wie ihre grellste Sonderform mit dem Ende des Mengele. Sein Name steht denn, Und eben dies wurde und wird von den Verhaltensreaktionen der Nachmängelegesellschaft bewiesen für ein weit größeres Phänomen, als er selbst es ist und die auf ihn reduzierte Geschichtssache. Und er mag weiter dafür stehen. Doppelt aber muss so der verhaltensbelegte Versuch, ihn und sie zur abgeschlossenen Geschichtssache zu erklären, zur Analyse dieses Gesamtphänomens aufrufen. Es gibt sie noch nicht. Keine wäre angesichts der heutigen Geschichtssachen dringlicher zu leisten. Homini lupus homo, der Mensch ist ein Abgrund, der Mensch ist ein Raubtier und ein geschminkter Tiger ist der Mensch, Grabe Gotland. An Grundeinsichten dieser Art hat es dem sich selbst reflektierenden Unwesen nie gefehlt. Sie sind seine ewige Wahrheit. Gleichwohl enthält sein Selbstverständnis untilgbar deren negative Qualifikation. Folglich wird ihr Erscheinen selber untilgbar, notwendig tabuiert. Folglich erscheint sie in Metaphern. Diese bilden gleichsam wechselnde phänotypische Formulierungen des invarianten genotypischen Grundfakts. Ihre Bilderreihen, nur an der Oberfläche bunt und formal ohne Wiederholung, sind tautologisch. Die kaleidoskopische Vielfalt der Geschichte ist durchaus scheinhaft. Für den prinzipiellen Blick stellen sich die Welterscheinungen allesamt als Metaphernserien mit wenigen jeweils zentralen Tertiakomparationen dar. Ihre Vernetzung lässt sich entziffern, die analytische Lesefähigkeit für sie erwerben. Sie liegen praktisch auf der Straße, wo man etwa ein Volk, das die Schornsteine von Auschwitz zum Rauchen brachte, als eine Horde von Gasgebern vor sich hinrasen sieht. Differenzierungen sind Sache bloßer Phänomenologie. In ihr mögen leicht auch die feinen Unterscheidungen von Mittel und Zweck, von Grundsatz und Durchführung ihre Rechte bekommen. Aber wo man die noch so differenten Geschichtsphänomene als nur subaltern bewegte Partikel einer übergreifend mächtigen Dynamik erkennen lernt, haben jene ihr Recht verloren und damit ihre Entstellungskraft, wie bei den Verschiebungen des Traums. Zu dessen latentem Inhalt vorzudringen, von den Metaphern zum Grundbegriff, ist die Aufgabe, auch in der Analyse der Geschichte, die einem Albtraum nicht unähnlich sieht und ähnlich jedenfalls organisiert ist. Dass es sich bei ihren Geschehnissen um tabudeckende Metaphorik handelt, erhält sich eindrucksvoll, wo sich ihre immanente Rationalität der Begründung als Rationalisierung ihres Grundes zu erkennen gibt, und diese wiederum wird erkennbar an ihren immanenten Widersprüchen und Brüchen. Bei der so rational begründeten Erscheinung Tierversuch, an dem Grundwiderspruch in und an sich, dessen Antinomie fast an jene der beiden Grundtriebarten erinnert und wahrlich auch mit ihnen zu tun hat. Da die Sorge um das Nächstenwohl zu diesen elementaren Trieben nicht gehört, schlägt jedes Wort Alarm, mit dem sie sich in der Selbstbegründung vordrängt. Wem es um Leben geht, der kann nicht derart mit dem Tod Hand in Hand, nicht derart dem Tod in die Hand arbeiten. Wer seine tägliche Arbeit für menschenfreundlich hält, kann kein praktizierender Tierfeind sein. Es ist ihr nicht über den blutigen Weg zu trauen, der Lebens- und Menschenfreundlichkeit dieser Töter und Quäler, auch nicht über den ihres vernünftigen Grunds. Hinzu kommt dieser mit seinem eigenen Widersinn, dem nämlich, dass die Erfahrung bekanntlich immer wieder die unter exzessivem Tierverbrauch gewonnenen Daten als wertlos erweist, weil sie nicht mit den anschließend empirisch gewonnenen Humandaten übereinstimmen und dass diese Erfahrung für die Ideologie des Verfahrens selbst zugleich völlig wertlos bleibt. All das wird gekrönt von der Ideologie selbst, die, so die Reklame der Pharmaindustrie, das Tier als unersetzlichen Stellvertreter für den Menschen betrachtet und eben diesen Stellvertreter quält und tötet. Oder ist dies vielleicht ihr wirkliches Programm und sie meint den Menschen nicht nur im Effekt, sondern a priori? Das Ganze zeigt in seiner Logik wie in dem, was sie spiegelt, ein durch und durch perverses Verständnis der Mitgeschöpflichkeit, ein zwanghaft in sich selbst verfangenes und verfilztes Ineinander von Verrücktheit, Widersinn, Verkehrung. Ist es nicht eine Perversion selbst? Was die Mediziner in den Labors treiben und, nur die nächste Metapher, mit dem Ergebnis des Treibens in ihren Praxen fortsetzen, ist es etwa nicht die Befriedigung jener Perversion, von der Freud bekannte, dass er nicht genug davon besitze, um Arzt sein zu wollen? Was sie ist, zu was sie fähig ist, bedarf in diesem so anschaulichen Jahrhundert für die Anschauung keiner Beschreibung mehr, wohl aber, wie sie wird, was sie ist, und das heißt, wie die werden, was sie sind, die sie sind, die Wolfsmenschen, die Tiger unter der Schminke der rationalisierten Metaphern. Denn wie der Sadismus immer den Menschen meint und immer dessen Ganzes als Leben, so ist er auch als Causa und Inhalt des Albtraums vom Menschen nicht abzulösen. Er hat den Charakter einer Konstitution und die Konstitution eines Charakters, und als solcher, nicht als Erscheinung selbst, ist er zu analysieren. Dies kann hier nur im Grundriss geschehen und freilich angemessen auch wiederum nur in Metaphern, nämlich denen der Psychoanalyse. Es mögen aber die einzigen sein, die den Seinen gewachsen sind. Der Typus Mengele, der unersetzliche Stellvertreter für Raubtier und Abgrund, wie kommt er zustande? Da der Sadismus als Partialtrieb zur allgemeinen menschlichen Ontogenese gehört und selber nicht an eine bestimmte Charakterkonstitution gebunden ist, gilt es vorab, auch um der Laienverständlichkeit des Folgenden behilflich zu sein, einen allgemeinen Blick in den archaischen Entwicklungsraum der Ich-Bildung zu tun. Er reicht über die ersten 4 Jahre der geborenen Existenz und ist vom übrigen Lebensschicksal, das mit seinem Abschluss erst eigentlich beginnt, durch Amnesie abgetrennt, im Grunde eine externe Fortsetzung der intrauterinen Evolution. Was in diesem Zeitraum geschieht, ist von der Psychoanalyse subtil erforscht und beschrieben. Es stellt sich vereinfacht als Entfaltung der Lebensenergie, Libido, und ihrer Steuerungsfunktionen dar, die sich stufenweise, orale, anale, phallische Phase, immer mehr differenzieren und eine Vielzahl von dynamischen Strängen ausbilden. Zu ihnen gehört ein ganzes Arsenal polymorph-perverser Antriebe, die im Dienst von Aggression und Bemächtigung stehen, darunter auch der Sadismus. Sein Tätigwerden ist bei jedem Kind mehr oder minder deutlich zu beobachten, bleibt aber gebändigt durch die noch beschränkte Dienstbarkeit des Muskelapparats und seine Konfliktspannungen werden vorwiegend innerlich erlebt. All diese Triebstränge entwickeln sich auf das ödipale Zielfeld zu. Ja, dieses zieht sie, kann man sagen, wie ein Gravitationszentrum an. Hier werden sie endgültig koordiniert, hier werden die antagonistischen Haupttriebe wieder vereinigt und koexistenziell gebunden, Ambivalenz. Wirken auf deren Proporz die akzidentellen Erlebnisse mit der Außenwelt allgemein quantifizierend, so qualifizierend speziell in ihrer Eigenschaft als Widerstände, Verbote, aus deren historischer Summe formiert sich auf dem Höhepunkt der Entwicklungsarbeit mittels Internalisierung der Triebobjekte, Identifizierung, schließlich die Endinstanz des psychischen Apparats, das Über-Ich. Sie schließt gleichsam die Fontanellen der Ich-Organisation und entlässt diese mit nach innen wie außen gesicherten Grenzen in die Welt. Das eigentliche Ich-Leben beginnt. Soweit der normale, artbestimmte Ablauf. In ihm hat der Sadismus eine fest eingebundene, nach Wirkungskreis wie Grad begrenzte Rollenfunktion. Um nun zu verstehen, wie er aus dieser Begrenzung ausbrechen und zur ich-beherrschenden Verhaltensform werden kann, ist kurz auch die Pathologie des archaischen Ichs zu betrachten. Sie kennt 2 große Gruppen defekter Konstitutionen. Psychosen, entstehend meist in der frühesten Zeit durch Fehlbildungen in der Besetzungsdynamik der Libido, Ihre Konflikte liegen topisch zwischen dem gesamten in sich arretierten und nur provisorisch ausgebildeten Instanzeninstrument und der für das Ich-Gefühl fremd und extern bleibenden gesamten Außenwelt. Und Neurosen, entstehend als aufwendige, libidobindende Reaktionsbildungen auf fixierte Konflikte in der Instanzenentwicklung selbst, diese liegen bleibend in der Vermittlungsfunktion des Ichs und stellen Kompromissversuche dar, Prothesen gleichsam, die ihm eine leidlich abgesicherte, wenn auch eingeschränkte Lebensbeweglichkeit zwischen den Ess- und den Über-Ich-Kräften, Triebansprüchen und Triebverboten ermöglichen. Geno- und Phänotypen dieser beiden seelischen Krankheitsarten sind von der Psychoanalyse ebenfalls weitreichend erkundet und mögen bekannt sein oder nicht. Hier soll im Grundriss nur auf den einen Typus eingegangen werden, der als Voraussetzung für das Freiwerden des Potenzials Mengele anzusehen ist, die Zwangsneurose. Sie ist die in unserem Kulturkreis am weitesten verbreitete Charakterprothese und in gewissem Sinne seit fast 3,5 Jahrhunderten seine direkte Produktion. Er verdankt ihr ebenso viele gesellschaftliche Leistungen wie Katastrophen. Ihr defizitäres Reaktionsfeld liegt im ödipalen Randareal, kurz vor der Über-Ich-Bildung. Hier ist auf dem Entwicklungsweg ein Ich angelangt, dessen Besetzungsdynamik außerordentlich starke anale Motivinhalte birgt und bereits einen nicht geringen Libidoanteil psychotisch auf sie abgespalten hat. Sie wird begleitet von entsprechend starken, akzidentellen Verbotserfahrungen, die sich im ödipalen Vorfeld zu einer Gewalt von ruinöser Strenge akkumuliert haben und dem Ich die Aufgabe ihrer Internalisierung als unlösbar erscheinen lassen. Seine Entwicklung, bereits im Einzugsbereich der ödipalen Gravitation und auf die vom Zielprogramm der Art vorgegebene Endordnung zutreibend, bleibt nun wie abgebremst stehen, inmitten eines Energiestrudels aus unkoordinierten Triebmengen und Richtungen. Sie erschöpft ihre Energie darin, deren Ansprüche ebenso abzuwehren wie die der extern wartenden Über-Ich-Formation, und die Ablösung von deren Besetzung durch Identifizierung kommt nicht zustande. Damit unterbleibt der Struktureinbau der Endinstanz, damit bleibt die von ihr zu gewährende Entlastung durch Ambivalenz unerreicht. Deren ersatzweiser Herstellung gilt nun fortan die gesamte Reaktionsleistung der Zwangsneurose, der Energiebedarf dafür ist gewaltig und die gesamte noch freie Libido bis zur Überanstrengung in sie eingebunden. Schließlich erstarrt die so auf ihren Konflikt fixierte, sich in gleichbleibend doppelseitiger Verdrängungsarbeit selbst aufzehrende Ich-Funktion zum festen Ritual, dessen Automatismus aufwandsparend wirkt und das Spannungsfeld entlastet. Es entsteht als typische Erscheinung der Zwangscharakter. Seine Grundzüge sind als Abwehrbilder analer Triebtendenzen ein wie vorprogrammierter Lebensverlauf, in dem freie Situationsentscheidungen kaum stattfinden können, Ordnungssucht und Pedanterie, Gründlichkeit und Grübelzwang bei zugleich monomanischer Enge der Fantasie, Sparsamkeit bis zum Geiz, Unentschlossenheit und Umständlichkeit, Sammeltrieb und so fort. Im äußeren Erscheinungsbild entsprechen ihnen Körperstarre und maskenhaftes Gesicht, Verkrampfung der Motilität, Beherrschtheit aller Affektäußerungen, formelhafte, sequenzierende Sprache, Waschzwang, aggressives Sexualverhalten und so weiter. Der Zwangscharakter antwortet auf jede Anforderung flexibler Ich-Leistungen, die aus dem Gesellschaftsleben an ihn gerichtet wird, mit verhaltener Angst und automatischer Abwehr. Wo er geschichtlich bestimmend auftritt, entstehen reaktionäre Epochen mit fixierter Ideologie, kollektive Zwangsvorstellungen. Seine Produktionen im Alltagsleben sind allesamt wissenschaftlich gut durchschaut und mögen aus der Literatur vergegenwärtigt werden. Es begründet sich selbst, dass der Zwangscharakter als Massenerscheinung die Basis aller autoritären Systeme bildet. Seine Arbeitsleistung ist leicht zu instrumentalisieren und auf restriktive Programme einzuschwören. Zucht und Ordnung sind sein erstrebtes Lebensmilieu und schaffen ihm Befriedigungserfolge, die ihm eine in freiem Affektverbund flutende Gemeinschaft nicht versprechen kann. Er geht und steht mit Vorliebe stramm und sieht andere, auf die er dann leicht zu vereidigen ist, mit Vorliebe stramm gehen und stehen. Er marschiert gern, trägt gern Uniformen, die das Ich unkenntlich machen, und findet als Kenner seines Inneren die Idee eines reinigenden Stahlbads jederzeit plausibel. Das Neandertal-Wort Verteidigungsbereitschaft kommt ihm wie das Selbstverständlichste von der Welt vor, weil er selbst mit seiner ganzen Lebensstrebung aus Abwehr besteht. Jedenfalls kann man sicher sein, dass er jedes Angebot, Funktionsbestandteil eines normierten Zwangssystems zu werden, blindlings zusagend beantwortet. Er stellt mit unheilvoller Verlässlichkeit das Wählerpotenzial der Demagogen. Dies vollends, wenn deren Extreme in der Geschichte auftauchen. Ideologische Großwahnsysteme mit fantastischen Befriedigungsversprechen, repräsentiert womöglich durch einen charismatisch geschminkten Feldherrn, Führer, Präsidenten, Boss, da ist er unfehlbar mit zusammengeschlagenen Hacken zur Stelle, da wächst er sogar wie nirgendwann sonst über sich selbst hinaus. Was mit ihm nun geschieht, ist nichts Geringeres als ein völliger Umbau seiner Ich-Persönlichkeit, und zwar in einem Maße, das keine Lebensbemühung des gesperrten Charakters je zuvor bewirken konnte. Wenigstens im abstrakten Grundriss lässt er sich beschreiben. Dem immer noch mit aller Anstrengung in die Externität abgewehrten Über-Ich tritt in der realen Außenwelt auf einmal ein Widerbild an die Seite, das alle Züge der eigenen anal arretierten Ich-Struktur aufweist, mit allen bedrohlichen Antrieben, jedoch ersichtlich ohne jedes Äußerungshindernis durch eine eigene verbietende Überinstanz, eine Art Golem, ebenbildlich halbfertig, doch voll lebensfähig, ja auf atemberaubende Weise lebensunterwerfend. Er bewältigt gerade diejenigen angstweckenden Verbote der Gesellschaft, die dem Zwangscharakter seine nie nachlassende Kompromissbildungsarbeit auferlegen, mit einer Überlegenheit, als wären sie gar nicht vorhanden. Dieser Golem ist sozusagen unwiderstehlich, das gesamte Sensorium der gefesselten Libido, die ihresähnlichen nie suchen durfte und nun ihresgleichen findet, in der immer erstrebten, hier vollendeten Ganzheit der Instanzenharmonie, spricht im wörtlichen Sinne schlagartig auf ihn an. Er wird mit ihrer gesamten Kraft besetzt. Nun ist die erotische Qualität der Massenbindung an den Führer ja oft konstatiert, weniger schon beschrieben, verstanden aber gar nicht worden. Tatsächlich gleicht sie genau dem Zustand der zwangsneurotischen Verliebtheit, dessen Charakteristik sich als Regression in Richtung auf einen psychotischen Zerfall hin darstellt. Urteilsschwäche, Überschätzung des Objekts, rapide wachsende Selbstunterschätzung des Ichs, destruktive Eifersuchts- und selbstdestruktive Suizidtendenzen und so weiter. Auch hier wird Regression auslösend die Grundwunde berührt, das heißt die unabgeschlossene ödipale Situation wiederbelebt, und treten im Objekt noch direkte Züge der infantilen Vatervorstellung hinzu, des Leitbilds für die Summenformel qualifizierender Urteile, die das Über-Ich formiert. So ist, was folgt, nur folgerichtig genug, eine blinde Bereitschaft, das Widerbild draußen als Ersatz des einstigen Großobjekts anzunehmen, als Stellvertretung des einstigen Stellvertreters der geschichtlichen Triebverbote und in die unvollendete Entwicklungssituation einzutragen, aus ihm ein korrigiertes Über-Ich zu bilden und mit Hilfe der Ablösung der Besetzung durch Identifizierung seine Ich-Konstitution endlich abzuschließen. Da das bisherige, nie internalisierte Über-Ich extern geblieben war, ist die reale Externität seines jetzigen Doppelgängers nicht geeignet, einen mehr als schwächlichen Widerspruch zu produzieren. Die Konformität zwischen der negativen Triebstruktur und der sie nun nicht mehr negativ zensierenden Zensurinstanz bietet sich als Garantie für das Gelingen des Umbaus an. so wird die Regression als Triumph erlebt und der Golem tritt die offene Stelle des Über-Ichs an, eine Stelle, die topisch freilich leicht verschoben bleibt. Sie liegt nach wie vor im anal-ödipalen Grenzfeld, verfrüht also im zeiträumlichen Sinne, und die nachgeholte Internalisierung ist ebenso scheinhaft wie die nun erlebte Ambivalenz. Scheinhaft, wenn auch voll erlebt, ist die gesamte Verwandlungsprozedur. Dies mindert jedoch in keiner Weise die reale Wucht ihrer Wirkung. Wirklich ja, das heißt am äußeren Habitus ablesbar, identifiziert sich der Zwangscharakter mit dem Führer. Aber was dies triebdynamisch heißt, ist um ebenso viel unheimlicher als der populäre Begriff wie das, was weiter daraus folgt. Das neurotische Zwangsritual, auf das die Ich-Funktion sich reduziert hatte, verliert seine doppelseitige Abwehrnotwendigkeit und wird funktionslos. Die aus der Analität stammenden Triebe können erstmals unbehindert ausgelebt werden, wobei ihnen das entlastete Ritual zusätzlich als Instrument zu Hilfe kommt und ihnen seinen Automatismus leiht. Erstmals wird ein unerhörtes Maß an Befriedigung erfahren. Dies umso mehr, je tiefer im Abgrund der polymorph-perversen Antriebe die Herkunft der nun frei ausströmenden Libido liegt. Der Sadismus ist nur einer von ihnen, mit freilich fast grenzenlosem Potenzial. Es reicht vom Quälen des Individuums bis in die aberwitzigsten kollektivierten Ziele: Umsiedlung ganzer Völkerschaften, Massensterilisierung, Massenausrottung. Die vollendete Amoralität wird Wirklichkeit und der Ausdruck gewissenlos, mit dem die erschauernde Welt diese Taten bezeichnet, ist, so schlicht er sich ausnimmt, zugleich die umfassende Bezeichnung für ihre Genese. Sie wurden möglich, weil die Täter ihr Über-Ich losgeworden waren, bewirkt durch eine primordiale Ersatzfunktion, die im Einzelmenschen die gesamte Summe der menschlichen Kulturerrungenschaft zu löschen wusste. Zahlreiche Einzelzüge der fatalen Konstitution wären hier auf ihre Tatspiegelung hin zu untersuchen, so dass für den Zwangscharakter typische Getrenntsein von Vorstellung und Affekt, das nur scheinbar widersprüchlich, erhalten bleibt. Es ermöglicht die Realisierung der sadistischen Fantasien ohne Beteiligung der Emotion, das emotionslose Quälen. Hier zeigt sich im Übrigen ein Mangel der Lustempfindung selbst, der sich als jeweils immer häufiger auftretendes leere Gefühl dokumentiert und die ganze, wie sehr auch in die Realität sich auslebende Konstitution als irreal ausweist und als halluzinatorisch. Das aus dem Halt seines Rituals herausgefallene Ich wird zwar aufgrund seiner defizitären Abgrenzung von allen Strömen der ausgebrochenen Grundtriebe durchdrungen, hat an ihnen selbst aber keinen sensorisch unmittelbaren Anteil. Die ganze Dynamik mündet qualitativ nach kurzer Zeit in eine Psychose, die, wie zuvor von der Zwangsneurose, von dem Ersatzkonstrukt nur abgedeckt wird. Da die destruktiven Energien sich direkt ausagieren, sinkt das um seine Vermittlungsaufgabe gebrachte Ich, gleichsam haltlos geworden, immer tiefer in den archaischen Raum, in dem die Realität fremd und unkenntlich ist. Einen Indikator für diesen Prozess stellt nicht zuletzt auch die Sprache. Sie vermag als Ich-Äußerung die Triebbefreiung nicht produktiv mitzumachen, sondern versucht, deren neuer Realität mit dem starren Ritual ihrer alten Zwangssprache beizukommen, dem der Verwaltung etwa, das in allen Dokumenten mit seinem Kontrast zwischen dem Gesagten und dem unsäglich Gemeinten einen ästhetischen Schrecken ohne Ende bildet und zuletzt so noch konform abbildet, was der Schrecken der Sache selber ist. Sie ist jedoch, die Sprache des pervertierten Zwangscharakters, unrettbar an das Schicksal des Ichs gebunden und regrediert mit ihm weiter auf der Bahn seiner und ihrer ontogenetischen Geschichte, bis an die öde Grenze zur Vorsprachlichkeit, deren Depot nur noch Reste und Trümmerstücke enthält und die Kommunikation auf Fragmente rationieren muss, wie das andere Depot die anderen Lebensmittel. Qualitativ nichts und alles sagend in einem, vom unvergesslichen Jawohl, Herr Hauptmann, des Wozzeck, bis zum so schnell vergessenen Heil mein Führer der hitlerschen und nachhitlerschen Generalität. Das Schauspiel ist insgesamt so bedrückend maßlos, wie die von ihm produzierten Geschichtsmetaphern es sind. Ganz auszubeschreiben wird es wohl nie sein. Vollends der Beschreibung entzogen bleibt das Großsystem, das den Typus des perversen Zwangsmenschen in überdimensionaler Ausprägung produziert. Es ist eine in jedem Wortsinn archaische Konstitution, vielleicht die des Todestriebs selber. Und seine Erkenntnis hätte jedenfalls die seelische Metaphorik der Psychoanalyse zu verlassen und vielleicht in der energetischen jenes Dualismus weiterzudenken, dem die Forschungen des späten Wilhelm Reich galten. Ob es einen phylogenetisch-geschichtlichen Anfang gehabt hat, wie Reichs Theorie es impliziert, steht freilich dahin. Sicher bleibt nur, dass sein Ende nicht abzusehen ist. Dies unterscheidet von ihm selber tröstlich seine Produktionen, jene überdimensional perversen, die den Massencharakter nach ihrem Bilde deformieren, heißen sie nun Genghis Khan oder Vlad Tepes, Hitler oder etc. Ihre Existenz ist endlich, und was nach ihrem Ende mit dem von ihnen Deformierten geschieht, kann auch hier in wenigstens den Grundriss eingetragen werden. Das Hitlersche Reich wurde in seiner kollektiven Verformungsarbeit relativ schnell unterbrochen. Trotzdem reichte die generative Kraft der Perversion bereits ersichtlich in die mittleren und unteren Chargen seiner Hierarchie hinunter, wo der kleine Sadismus des Alltags sich entfaltete und, besonders in den letzten Kriegswochen, unschwer im Alltag auch zum großen Sadismus aufschoss. Und der Umbau war tendenziell weit gediehen, als er durch die leider sehr aufwendige Beseitigung des Führers zum Einsturz kam. Das Externe, in der primordialen Topik installierte Ersatz-Über-Ich verschwand ebenso schlagartig, wie es erschienen war. Hinter ihm tauchte das alte Über-Ich wieder auf. Nun ist, was folgte, gewiss in vielfältigen Varianten abgelaufen. Sein Allgemeines aber war so einheitlich, wie es sich mit fast schon primitiver Unmittelbarkeit in den geschichtlichen Faktenmetaphern spiegelt: die Rückkehr der sadistischen Psychose in ihre neurotische Absicherung, die Wiederherstellung des Zwangscharakters. Sie hieß politisch Restauration und reichte vom Wiederaufbau der Zusammenbruchstrümmer bis zur Wiederbewaffnung, die anzeigte, dass das kollektive Ich sein zwangsneurotisches Ritual der doppelten Abwehr wieder aufgenommen hatte. Das Ergebnis könnte so heißen, wie es in Atlanten heißt: Deutschland in den Grenzen von 1937, eine Metapher, die mit weit mehr Berechtigung in ein Lehrbuch der Massenpsychologie gehörte. Das Ganze mutet wie eine Zwangshandlung selber an. Tatsächlich war es nur ihre Energie, was dem Ausland am deutschen Wirtschaften in der Weltgeschichte als Wunder vorkam. Verwunderlich ist sie noch heute, aber schwerlich zu bewundern. Durchschaut man ihren Wirkungszusammenhang, so kann man sie viel weniger imponierend finden als jene Selbstestaten, die sie zustande brachten. Dazu war in ihr zu wenig Ich-Leistung als gestaltendes Bewusstsein enthalten und zu viel wiederholungszwanghafter, nur objektverschobener Automatismus, zu wenig aktiv verarbeitende Taterinnerung, zu viel Verdrängung. In Wahrheit ja stellte sich der Zwangscharakter auf einem Status wieder her, der ein reiner Status quo ante war, buchstäblich als wäre nichts gewesen. Dieses Nichts vereitelte auch die Durchführung der juristischen Gerechtigkeit. An der konstitutionellen Unfähigkeit zur Identifizierung scheiterte, wie das alte Über-Ich einst, so auch dessen neue, durch die Tatschulden des Interregnums verstärkte Gestalt. Einer der Abwehrkräfte entsprach die Metapher formale Beweislast, die heute genauso die Judikatur gegen die Umweltsadisten behindert. Die so demonstrativ vorgezeigte Ambivalenz war unecht wie eh und je die intrapsychische, nur ein angestrengt künstliches Gleichgewicht aus Reaktionsbildungen. Ist Verantwortlichkeit eine großartige Qualität auch des kollektiven freien Ichs, so zeigte die Grimasse ihres Fehlens kläglich dessen wahres, defektes Gesicht. Strafverfolger und Strafverfolgte einigte das leere Bewusstsein, dass ja eigentlich und in der Tat nichts gewesen sei. Es war dies die bloße Einigkeit ihrer defekten, leer gewordenen Charakterverfassung. Bezeichnend genug hat keiner der reichskriminellen Mediziner bei seiner Motivbefragung im Nürnberger Prozess auf eine freie Ich-Entscheidung verweisen können. Sie zeigten alle mit dem Finger auf die Lizenzen ihres Über-Ichs, dessen Metaphern bis zur Identität verschmelzend ebenso Führerbefehl wie Wissenschaftsbefehl hießen. Die Alliierten, die ihre Erfahrungen mit der Deformation des Zwangscharakters noch vor sich hatten, konnten den Zusammenhang nicht würdigen, forschten aufwendig nach dem Gewissen, das es daneben doch auch noch hätte geben müssen, fanden es nicht und hängten die Gewissenlosen auf. Erst als die Strafverfolgung in deutsche Hände überging, war das Erfahrungsverständnis zur Hand und die gemeinsamen Hände wurden in Unschuld gewaschen. Anfang jenes porentiefen Reinigungszwangs, dessen weitere Metaphern noch eine große Zukunft in Deutschland vor sich hatten. Das Schauspiel wiederholt sich, Lehrbuch geeignet überall, wo seine Voraussetzung sich wiederholt hat. Auch die Folterer der heutigen Diktaturen kehren nach Beseitigung ihres Projektionsüber-Ichs mühelos aus der sadistischen Psychose in ihren Zwangscharakter zurück, adoptieren die Kinder ihrer totgequälten Opfer und beweisen durch ein diszipliniertes Anpassungsritual, dass nichts das gewesen sei und dass von der beamteten Justiz, die nun wieder ihresähnlichen ist, wie sie zuvor ihresgleichen war, in der Regel dann auch zu Protokoll und Akten gegeben wird. Das Ganze erweist sich bei aller Grauenhaftigkeit nur als folgerichtig und gleichsam systematisch bedingt. Was beim Umweltsadismus öffentlich, Reportsendung vom 11.03.86, die vermutete Kumpanei zwischen Justiz und Wissenschaft genannt wurde, ist nur wieder als Tatbestand wie als Erklärung eine Metapher. Und als Erklärung greift sie, wie tapfer sie auch zugreift, zu kurz. Zu erkennen gilt es das System, erst danach kann sein Potenzial auch in den Folgen übersehbar werden. Absehbar, freilich wird es dadurch nicht. Es reicht, das Potenzial mängele sehr weit. Unheimlicher als die Wiederkehr dieses Gleichen ist im Gesamtbild des Zwangscharakters die gleichgebliebene Bereitschaft, der ödipalen Gravitation nachzugeben und an der Leerstelle der nicht gelingenden Synthese externe Ersatzkonstrukte einzubauen, die erneut eine tolerante Über-Ich-Funktion übernehmen und das Ich in seiner Verdrängungsarbeit entlasten könnten. Fast ließe sich davon Anfälligkeit reden, von einer speziellen, zuletzt gar physiologischen Abwehrschwäche. Anzunehmen ist jedenfalls, dass auch das Psychosoma ein Gedächtnis hat, das funktionelle Erfahrungsraster speichert und reaktivierbar hält. Und deren Gefährlichstes ist hier jenes, das auch die Wiederkehr des beschriebenen Grundvorgangs jederzeit ermöglicht. Eine Psychoanalyse der deutschen Nachkriegsgeschichte ist außerstande, die Frage noch einem Zweifel offen zu lassen, welches nächste Großsystem die Leerstelle im deutschen Zwangscharakter besetzte und diesen erneut deformierte. Es war das System die Wirtschaft. Sie ist mit der ganzen Gewalt der neurotischen, anal überlasteten Libido zum Objekt genommen und in die defekte Topik verinnerlicht worden. Sie hat das eigentliche Erbe Hitlers angetreten, wie sie zuvor schon den nächsten Verwandtschaftsanspruch darauf begründet hatte. Die heutige Identität dessen, was Industrie heißt, stammt nicht aus den Gründer-, sondern aus den Führerjahren. Ihre gewissenlose, alles lizenzierende, grundsadistische Konstitution dokumentiert sich selbst. Der differenzierende Begriff Wirtschaftskriminalität deckt nur zu, dass Wirtschaft nach Theorie und Praxis längst selber eine Form der Kriminalität geworden ist. Das Ziel ihrer gesamten Dynamik, die Gewinnmaximierung, meint die Aneignung des Ganzen. Ihre Struktur ist totalitär, dass ihr wieder naturgemäße Verwirklichungsmittel die Zwangsarbeit, deren optimale Organisationsform das KZ. Hier braucht als Beweis nur noch ein Sieg zu stehen, ein lakonisches Echo, ein jeder sehe sich um. Sie ist die Wirtschaft, das Ersatzüber-Ich des nachhitlerschen Reichs geworden, unter dem das andere, abendländische abermals verschwand, mit dem sich der deutsche Zwangscharakter auch nie hatte identifizieren, das er nie hatte internalisieren können. Als kulturelle Summenformel qualifizierender Urteile hat sie die gesamte Werteordnung der gewachsenen Geschichte sich unterworfen und mit inzwischen fast vollendeter Radikalität gelöscht. Wer das Spannungsfeld zwischen beider Metaphern, in dessen schon überschrittener Mitte die Gegenwart liegt, mit allen seinen Erscheinungen durchmustert, kann nicht im Zweifel sein, dass es sich um Entweder-oder-Positionen handelt. Echo. Und dies lässt sich mit der nüchternsten Erfahrungsgewissheit sagen, gelingt der Umbau des kollektiven Zwangscharakters ein weiteres Mal, so wird der Weg für einen destruktiven Triebfluss frei, der selbst die Führererfahrung in den Schatten schwemmen würde. Erstes Treibgut der bereits begonnenen Zerstörung und Selbstzerstörungsströmung und bildreine Metapher des Sadismus der phallischen Phase, hinter dem der noch größere der Annalen wartet, ist die Raketenarmierung und ihr nur verschobenes pseudoziviles Nebenbild friedliche Atomnutzung. An ihnen, die in jedem Sinne Produktionen der Wirtschaft sind, wird deren totalitärer Anspruch symptomatisch sichtbar. Beide sind zuletzt nur unter den Bedingungen des Polizeistaats zu verwirklichen und die Konzepte primitiver Politiker zeigen sich zwangscharakteristisch den Sachzwängen bereits entsprechend unterworfen. Dass die deutsche Versessenheit, solche Sachzwänge mehrheitlich zu verinnerlichen und in nur anderer Metaphorik externe Sachen zu den eigenen zu machen, keine globalen Entsprechungen hat, weist fraglos auf einen mehrheitlich spezifischen Volkscharakter als Vorbedingung. Er wurde hier geschichtspsychologisch definiert. Tatsächlich haben, wo der lebendige, frei verantwortliche, nach Reichsnomenklatur genitale Charakter noch vorherrscht, beziehungsweise noch weniger deformiert ist, deformative Systeme weit schlechtere Chancen. Sie entstehen auch dort durch Machtakkumulation, bewahren aber die Eigenschaft der gewaltsamen Unterdrückung, die Deutschland bei seinen Systemen nie als Entschuldigung in Anspruch nehmen konnte. Auch die ökonomische Prosperität war und ist eine typisch deutsche Errungenschaft, und man geht schwerlich zu weit, wenn man die so unterschiedliche Fähigkeit anderer Völker zu den gleichen Erfolgen und Folgen vorzudringen in der unterschiedlichen völkischen Charakterstruktur begründet sieht. Sie wäre zu untersuchen, lehrreich auch noch da, wo sie gleich oder ähnlich beschaffen ist, im Beispiel Japans etwa, oder dem der anderen Achsenmacht Italien, das unter Duce wie deutschem Einfluss seinen Charakter ersichtlich psychotisch veränderte und entsprechend wirtschaftsfähiger wurde, mit der Einschränkung, dass beides mit doch weniger analer Gründlichkeit vor sich ging und heute hoffnungsvolle Auflösungserscheinungen zeigt. Man erklärt viele Geschichtsmetaphern der nachhitlerschen Zeit, wenn man sie im Kontext der hitlerschen zu lesen unternimmt, ja eigentlich alle. Und der brüllende Protest, der überall aufschallt, wo das Verfahren fündig wird, liefert nur einen weiteren Beleg für die Richtigkeit des Verfahrens. Es ist anzuwenden, zuletzt, auf auch noch eine weitere Metapher. Dass der Wirtschaft als Autoritätsbild zahlreiche andere Systeme ähneln, die allesamt verdächtig sein müssen, auch ähnliche Verformungskräfte zu enthalten und zu entfalten, dürfte sich bereits als Konnotation gemeldet haben. An ihre Seite gehören zweifellos als Großkonstitutionen des Zwangscharakters alle nur denkbaren administrativen Apparate, zuständige Sachbearbeiter, Parteiprogramme, Fraktionszwang, Religionsgemeinschaften, alle Ideologien überhaupt, auch trendisierte Kunstrichtungen leider, und ihrer aller Subdivisionen von den Fanclubs in Großstadt und Land bis zu den altmodisch am Wege liegenden Vereinsmeiereien. Kurz alles, was mit seinen Befriedigungsofferten in die defekte Lebensrezeption des Zwangscharakters eindringen kann und ihn sich subaltern macht. Sie alle stellen Alternativen zueinander dar und sorgen für Gleichgewicht, für eines freilich, das scheinhaft bleibt und keine wirkliche Sicherung gegen ihr Grundrisiko bildet, Gefährlich wird dieses, wenn es einer von ihnen gelingt, sich die anderen zu unterwerfen, Geschichtsmetapher Gleichschaltung, wie es Hitler gelang, wie es heute der Wirtschaft gelungen ist, dann addieren sich die irrationalen Vektoren nicht nur, sondern sie potenzieren sich und gewähren sie aus ihrer Machtfülle Lizenzen, die der Zwangsarbeit des Zwangscharakters nach beiden Seiten Befreiung bringen, so ist auch der obskure Weg in seine primordiale Topik frei, wie der endlos finstere aus ihr heraus. Das Potenzial Mengele reicht weit, es ist überall. Zu seinen Bedingungssystemen gehört, es steht nicht zu ändern, am Ende auch die Wissenschaft. Nun wird, wer sich unter ihr das reine Streben des Geistes vorstellt, ohnehin in Verlegenheit sein, zahlreiche, heute immer zahlreichere Leistungen mit seiner Geistvorstellung übereinzubringen. Es ist auch keine Frage, dass ihre so ehrwürdige Grundstrebung an der infantilen Forschungsneugier teilhat, wie folglich auch fallweise leicht zu demonstrieren, an deren Scheitern durch Informationsentstellung, dass sie ferner, wo sie unter den kreativen Impulsen Dominanz gewinnt, von einer früh veränderten Ich-Konstitution bedingt ist und also durchaus vorrationale Motive enthält. Analyse heißt Auflösung eines Existierenden und sei es übertragen das Unwissen. Sie greift an und beteiligt an der Aggression zahlreiche Partialtriebe. Auch die vorliegende Analyse ist sich dieser Motivmischung bewusst. Nimmt man zusätzlich aber in den Blick, wie auffällig der Zwangscharakter den Durchschnittstypus des Wissenschaftlers stellt, und zwar in eben dem Maße statistisch zunehmend, in dem dieser in übergeordnete Systeme eingebunden ist, so wird auch erkennbar, dass hinter seinen pragmatischen Tugenden Gründlichkeit, Ausdauer, monothematisches Denken ein ganz anderes Potenzial lauert. Erkennbar wird, was es bedeutet, dass die reine Wissenschaft immer mehr hinter der angewandten zurücktritt. Erkennbar wird, dass die wissenschaftliche Bestrebung längst zu einem Partialtrieb des Systems Wirtschaft deformiert ist, dass auch ihre einstige Verantwortlichkeit bereits in seinem Nichts aufgelöst hat. Sie hat ihren Charakter in aller Stille umgebaut, die einstens reine Wissenschaft, und sein Sadismus fließt, nur quantitativ unterschiedlich, aus ihren sämtlichen Metaphern und keineswegs nur in den Reihen. Das ganze Großphänomen, einschließlich aller seiner Satelliten, einschließlich der politischen auch, der administrativen wie legislativen, bei denen die Unterwerfung so bestechend erfolgreich war, mutet selber wie ein geschlossenes Charaktersystem mit Zwangszügen an, das macht den gigantischen Automatismus aus, in dem sich längst die ganze Gesellschaft bewegt. Er bildet ihre zunehmende Wesensverpanzerung aus, die von den ewigen Kettenfahrzeugen auf den Straßen nur metaphorisiert wird. Unter ihm gehen die individualen Ich-Leistungen zunehmend zugrunde oder in die Psychose. Nicht zuletzt seine Sprache verrät ihn. Auch die Wissenschaftssprache ist, das geschwisterliche Schicksal zu dokumentieren, längst der traditionell stupiden Verwaltungssprache auf ihrer langen Bank an die Seite gerückt, und selbst die Geisteswissenschaften rücken nach, um den großen Zusammenhang nicht als Ausnahme zu stören. Sie regredieren gemeinsam, Echo, allesamt, zurück in ein Stammel- und Stummel-Idiom, das die sinnverlassenen Formen mit Versatzstücken füllt und sein Selbstbewusstsein nur zu folgerichtig dem imposanten Größenwahn der Kleinkindäußerungen abschaut. Gerade die Medizin, um die es hier speziell geht, ob nun human, ob Tier, ob Landschafts, der Mittelpunkt des Zusammenhangs und immer ja noch der Erd- und menschennächste Punkt im Wissenschaftsuniversum, gerade sie zeigt die Gesamtdeformation, die an ihr geschichtlich schon lange arbeitet, in unerfindbar klarem Zungenschlag an, beweist nicht auch die Sprachverwandtschaft zu allem Überfluss noch am Ende die Sippschaft der Sachen? Die Medizin, die nicht wahrhaben will, dass ihre heutige Identität aus allen Finsternissen ihrer Geschichte stammt, möge einfach diese Geschichte rekapitulieren, um in ihrem Protest kleinlauter werden zu können. Sie hat aus dem Paradigma schlecht gelernt, weil sie es selber nur zu gut gelernt hatte. Auch dies zur Rekapitulation. Von den etwa 90.000 Ärzten des Hitlerschen Reichs waren 45% Mitglieder der NSDAP, 26% waren in der SA. Die Zugehörigkeit zur SS lag 7-mal höher als bei der übrigen Erwerbsbevölkerung. Wohin waren sie gerückt, wenn nicht einfach weiter? Nur 350 Individuen wurden für erwiesene Medizinverbrechen bestraft, 3,9 Promille also. Haben sie keine Intoxikation bewirkt? Waren die so eindrucksvoll mehrheitlichen Prozente geheilt von der Möglichkeit ihres zwangsneurotischen Charakterumbaus? Oder waren sie damals vielleicht nur noch nicht so weit darin gediehen, wie jene es waren, so weit, wie sie es heute sind? Das System als Ganzes gibt Auskunft über auch seine Teile. Das Potenzial Mengele reichte weiter. Es ist die eigentliche Erbschaft dieser Zeit, die entschlossen ist, alle ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, nicht nur die ihrer äußeren Ressourcen, und in ihrer regressiven Verformung bereits einen derartigen Fortschritt gemacht hat, dass die Grenze zwischen Destruktion und Selbstdestruktion zu verschwimmen beginnt. Erbschaft. Ihr Gefährlichstes macht aus, dass sie hochgradig ansteckend ist. Weit stärker als alle anderen neurotischen Reaktionsbilder wird der Zwangscharakter fortvererbt, und zwar unheilvoll darum, weil sein Defekt in der Topik des Erbträgers selber liegt, nämlich in der des Über-Ichs, und sich in dessen Kette als identische Erziehungsprägung durch die Generationen weiterreicht. Er wirkt generativ, er wirkt auf lange Sicht, möchte man sagen, sogar mutagen. Er stellt weitere Zwangskollektive her, zeitigt weitere perverse Großkonstitutionen. Das Potenzial Mengele reicht in die unabsehbare Zukunft und vielleicht durchkreuzt es diese selbst. Wie wäre dem zu begegnen? Durch Aufklärung ganz allgemein. Es gibt keine anderen Mittel, dem drohenden Absturz in die globale Psychose regulierende Ich-Kräfte entgegenzusetzen. Dies mutet freilich fast utopisch an, in einer Gesellschaft, in deren soziodiagnostischen wie administrativen Konzepten die von der tiefen Psychologie bereitgestellten Denkmodelle gänzlich fehlen. Sie sind so unentbehrlich wie nichts sonst. Denn die Sozialwissenschaften bleiben für sich allein rein sekundäre Disziplinen, solange sie, die nur Metaphern gleichsam zweiter Ordnung interpretieren, für Ursache halten, was bereits Folgeerscheinung ist, und vollends die Geschichtswissenschaft, die nur Dokumente sammelt und aus ihnen pragmatische Logiken destilliert, hat den methodischen Status des 19. Jahrhunderts nie verlassen. Da die Welt als Ausschnitt einer übergeordneten, mehr als dreidimensionalen Funktionsontologie nicht erkennbar ist, ihre Gleichungen werden immer mehrere Unbekannte enthalten, kann sie mit den empirischen Befunden der Realwissenschaften nicht ausreichend beschrieben werden. Diese bedürfen der Abstraktion ihrer Erfahrungen hinein in den Bezirk von Hypothesen, die es riskieren, nicht mehr faktisch allein, sondern dematerialisierend metaphorisch zu beschreiben. Die Causa für die so wirr stiebenden Quanten der Geschichtsmetaphern ist nicht in ihnen selbst zu finden. Zu suchen wäre sie in einer Subquantität, wie die theoretische Physik sie für ihre Vorstellung bereits zugelassen hat. Zu ihr aber hat keine wissenschaftliche Verfahrensweise bislang einen besseren Zugang entwickelt als die Psychoanalyse, die einzige Disziplin, zu deren Bedingungen überdies die Vorbeseitigung irrationaler Affektmitwirkungen gehört. Sie scheint wie keine andere aufgerufen, ihre Beobachtung, ihr analytisches Auflösungsbemühen vom Einzelpatienten auf die kollektiven Pathologien auszudehnen. Ihre Hypothesen wirken nicht selten gewagt, ja fantastisch. Aber wo die Konkreta widerspruchsfrei darin aufgehen, mag dem vielleicht entgegenwirken, was Freud den Hypothesen grundsätzlich zur Ehre anrechnete, die Möglichkeit nämlich, Zusammenhang und Verständnis auf immer neuen Gebieten zu schaffen.